Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Heute Nacht wurde uns eine Stunde Schlaf geklaut. Dafür schlagen wir jetzt 2 Stunden mit Büchern obendrauf. Das ist unser Verständnis von poetischer Gerechtigkeit.
Schönen guten Abend.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Einkaufen, Reisen planen, Kinder erziehen, Bücher lesen. Was noch nicht digital ist, könnte demnächst schon digital werden. Aber wollen wir das wirklich? Wo sind die Grenzen? Wo die Alternativen? In seinem Buch Analog ist das neue Bio plädiert der Berliner Politikwissenschaftler und Weltverbesserer André Wilkins unter dem Motto Denken statt Googeln für einen menschlichen Umgang mit der digitalen Welt. Und den erläutert er jetzt analog und von Angesicht zu Angesicht den Literaturagenten auf Radio 1.
Guten Abend, André Wilkins.
Guten Abend.
Guten Abend.
Wir alle waren ja nach den Snowden-Enthüllungen geschockt, aber wirklich viel geändert hat sich nichts. Wir mailen selbst Privatestes weiter, geben unsere Daten preis. Warum ist das so? Ist die Verführungskraft der Nutzen von digital einfach zu groß?
Ja, würde ich sagen, digital ist einfach gut, ist verführerisch, ist leicht, ist schön. Man will es sogar anfassen, so ein MacBook oder so will man anfassen. Man will dauernd über irgendwelche Sachen drüber streicheln, diese iPads und so weiter, iPhones. Also ist schon eine tolle Sache, digital. Deshalb ist es auch so schwer loszukommen, ist wie eine Droge.
Kommen wir mal zu dem anderen erstmal, analog. Was verstehen Sie denn unter analog? Ich denke da ja sofort an Kassette und an Briefe schreiben. Und Sie?
Ich denke an Plattenspieler, an Schreibmaschine und so eine Sachen. Mhm. Aber ich habe das Wort eher benutzt als das Gegenteil von digital und von Datenwirtschaft, also von Big Data. Man könnte auch Small Data sagen, aber mir gefällt irgendwie analog besser.
Sie stellen in Ihrem Buch die Vorzüge von digital heraus, die Möglichkeiten zum Beispiel in der Verkehrssteuerung und der Vermeidung von Unfällen auf Autobahn, Gesundheitsfürsorge, Energiesparen, Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg, also wie bei Raumschiff Enterprise, wir haben so einen Knopf im Ohr und können alle Sprachen sprechen und kommen dann zu einer abwägenden Haltung, die Sie Definitely Maybe nennen, nach dem Song von Oasis. Das könnte man übersetzen mit definitiv vielleicht. Die Digitalisierung bringt uns große Weltverbesserungsmöglichkeiten. Wir müssen nur auf die Risiken achten. Wenn man aber sieht, wie perfide die Internetkonzerne handeln, ist das nicht eine Kompromisshaltung, die denen in die Hände spielt? Müsste man nicht viel konsequenter einen Ausstieg aus digital verlangen, so wie einen Ausstieg aus der Atomkraft?
Für manche mag das tatsächlich so sein. Und ich habe auch über diesen Atomvergleich nachgedacht, aber für mich funktioniert es nicht. Also ich will keinen Digitalausstieg. Dieser Vergleich zu Bio und der Landwirtschaft ist für mich besser passend. Bio ist ja nicht nur eine Nische, die für Totalaussteiger da ist, sondern Bio ist eine Nische, die den Mainstream beeinflusst. Und das ist für mich das Interessanteste an diesem Vergleich mit Bio und digital und analog.
Etwas sehr Interessantes in Ihrem Buch finde ich, dass Sie sagt, es gäbe eine neue Art von Klassengesellschaft. Dass es etwas Elitäres oder Besonderes ist, nicht digital unterwegs zu sein, richtig?
Ja.
Okay.
Es war für mich auch überraschend, das festzustellen. Und den Anfang hat ein Artikel gemacht, den ich gelesen habe, über die große Dichte von Waldorfschulen im Silicon Valley. Und dass es viele der Leute, die im Silicon Valley arbeiten, die täglich an digital, an der Verbesserung von digital arbeiten, ihre eigenen Kinder in Waldorfschulen schicken, wo alles Digitale verboten ist, wo man mit Holzklötzern und Naturmaterialien bastelt. So, dann frage ich mich, warum machen die das? Und diese Waldorfschulen da im Silicon Valley kosten so im Durchschnitt $24.000 im Jahr, wahrscheinlich jetzt sogar mehr. Also da ist analog schon Luxus. Also ich glaube, dass in Zukunft und auch jetzt schon Menschen, die nicht so viel Geld haben, sie müssen einfach digital einkaufen. Sie müssen digital sein, weil sie ja nicht nur kaufen mit ihrem Geld, sondern ihre Daten auch verkaufen, weil es dort billiger ist. Und wer es sich leisten kann, wird mehr und mehr analog gehen, wird seine Kinder zu Waldorfschulen schicken, wird sagen, ich mache einen analogen Urlaub, wo ich überhaupt nichts mit dem Internet zu tun habe. Aber man muss es sich leisten können.
In der letzten Woche ging die Nachricht von einem 25-jährigen Österreicher um die Welt, der Facebook verklagt hat. Facebook hat Daten gespeichert, die er längst gelöscht hat und hat seine Daten, wie Facebook das eben tut, in Europa gesammelt und nach Amerika weitergeleitet. Der Fall liegt jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Warum muss sowas ein 25-jähriger Einzelgänger tun? Warum tut die Politik so wenig?
Das zeigt, wie wichtig Einzelpersonen sind. Snowden war ja auch eine Einzelperson und hat einen Ruck durch die Gesellschaft gebracht. Ob der Ruck groß genug ist oder nicht, müssen andere später entscheiden. Ich glaube, der Ruck war noch nicht groß genug. Dieser Österreicher ist eine Einzelperson, hat auch einen Ruck oder wird auch einen Ruck schaffen. Es braucht mehr Einzelpersonen und vielleicht werden die sich zu so einer Art Bewegung zusammenschließen, die dann Druck auf die Politik ausübt. Ohne Druck aus der Zivilgesellschaft passiert nichts.
Aber was müsste die Politik tun?
Wir leben im wilden Westen der Digitalisierung. Also so einer Phase, wo scheinbar alles möglich ist, wo Einzelpersonen, Firmen Sachen aufbauen, durch Grenzen stoßen, die Politik überhaupt nicht gesehen hat. Es geht ja auch so wahnsinnig schnell. Da kommt die Politik nicht hinterher. Und meiner Meinung nach müssen jetzt Standards gesetzt werden, wie sie damals bei der im Wilden Westen auch gesetzt wurden. Gesetze wurden gemacht, Standards wurden gemacht, Kartelle wurden zerbrochen, wie im Ölkartell. Und das muss jetzt passieren. Ein Punkt, wo ich glaube, da muss Politik besonders smart sein, ist Besteuerung. Diese Frage mit Besteuerung fing bei mir an, im Kopf zu ticken, als ich so einen Bericht vom World Economic Forum gelesen hatte, das ist jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre her, wo sie gesagt haben, Daten sind das neue Öl. So, was heißt denn das, Daten sind das neue Öl? Wenn das neue Öl tatsächlich Daten sind, dann muss man dann auch sagen, also Öl wird zum Beispiel gerade hier, Mineralöl, sehr stark besteuert. Warum sollen wir dann nicht Daten besteuern? Dann würden zum Beispiel die am meisten Daten haben, auch am meisten wieder einzahlen in Gemeingüter und in Bildung und so weiter. Und da können wir unsere Kinder alle in Waldorfschulen schicken und müssen sie nicht durchdigitalisiert von kleinen Robotern unterrichtet werden.
Ich habe noch eine Frage. Als Einzelne, was kann ich tun, um mich nicht komplett digitalisieren zu lassen, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, ein guter Punkt anzufangen ist, nachzudenken. Nicht immer bei jeder Frage zu googeln. Ich sage ja, denken statt googeln ist auch schon mal ein guter Anfang.
Ja,
man muss einfach sagen, was ist es mir wert? Brauche ich das jetzt unbedingt? Gibt es Alternativen? Uns wird ja dauernd erzählt, ob in der Politik oder sonst wo, Sachen sind alternativlos. Die Digitalisierung ist auch so eine Sache, die als alternativlos dargestellt wird. Aber meiner Meinung nach, erstmal ist nichts alternativlos. Das ist wirklich eine totale und totalitäre Gesellschaft, wenn keine Alternativen da sind. Aber in dem Fall sind die Alternativen auch wahnsinnig einfach. Also man braucht fast bloß seine Eltern fragen und schon hat man eine Liste von Alternativen. Ich habe in meinem Buch eine Liste von Alternativen von A bis Z gemacht, die man alle noch analog machen kann. Und da brauchte ich gar nicht lange beim Nachdenken. Wenn digital eine Droge ist, dann ist sozusagen analog ein organisches Substitut, ein Naturheilmittel sozusagen. Man kann es nehmen. Und ist wahnsinnig leicht und bei vielen Sachen wird man, glaube ich, auch glücklicher. Und ist wie bei Bio auch, wenn man kann die Leute nicht zu analog zwingen. Es muss auch irgendwie besser schmecken.
Wir können sie auch nicht zwingen, nur empfehlen. Aber sehr leicht zugänglich, gut zu lesen und eine Art Papier gewordenes Naturheilmittel ist. Analog ist das neue Bio von André Wilkens. Das Buch ist erschienen im Metrolit Verlag, 224 Seiten, kosten 18 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, André Wilkens.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Sie wollte keine Schönheitskönigin sein, aber wie das Leben so spielt, war sie gerade dabei, eine zu werden.
Ein geheimnisvoller O-Ton. Klär uns auf, Lydia. Wer will da nicht Schönheitskönigin werden?
Also es geht um Barbara Parker. Die lebt in Blackpool und dort findet alljährlich, übrigens auch im wahren Leben, eine Misswahl statt. Und Barbara Parker hat sich widerwillig dort angemeldet, um dort die Schönste zu werden. Hintergrund ist, sowohl ihr Vater als auch ein paar andere Verwandte, die Barbara sehr lieb haben, erhoffen sich davon, dass sie siegt. Sie hat gute Chancen, denn sie ist wunderschön. Und dass sie dadurch dadurch dann, wenn sie gewonnen hat, in dem englischen Küstenstädtchen Blackpool bleiben muss und es nicht verlassen darf, wie sie es plant, um dann ihren Pflichten als Miss nachzukommen. Also Kaufhauseinweihung, Kinderheimempfänge, sowas. Sie macht dann also so wissend aus Nächstenliebe mit, auch wenn sie weiß, ich hau ab, ich gehe nach London. Das ist nämlich ihr Plan. Sie will nach London, sie will zum Film und ganz besonders interessant ist, sie will dort in den Bereich Comedy.
Aha, also ein Mädchen, das Star werden will, eine Geschichte von heute.
Nicht ganz. Dann wäre es vielleicht einfacher. Dafür muss man vielleicht ein paar Grimassen schneiden, ein paar YouTube-Videos hochladen und dann ist man schon das neue Talent oder so. Barbara kämpft härter und länger, glaube ich, denn die Geschichte spielt in den 60er Jahren. Sie ist aufgeschrieben von Nick Hornby. Das Buch heißt Miss Blackpool und also auch das Hörbuch, von dem wir eben schon einen kleinen Ausschnitt hören konnten. Und damals in den 60ern wurden zwar Filme mit Frauen gedreht, klar, aber in den wenigsten waren sie Komödiantinnen. Also sie durften erheitern, sie durften erregen, aber derbe Witze haben, glaube ich, so meine Kenntnis eher die Männer gerissen. Und Barbara möchte da gern hin. Sie macht diesen Schönheitswettbewerb, sie gewinnt ihn. Also es wundert niemanden. Aber 2 Stunden später lässt sie die Krone und die Schärpe links liegen. Die Zweitplatzierte freut sich wahrscheinlich, setzt sich in ein Taxi dann in einen Zug und fährt dann doch nach London. Das Problem ist, dort hat niemand auf Barbara Parker gewartet. Sie zieht in eine kleine WG, also in so ein Zweibettzimmer mit einer anderen Frau, die arbeiten gemeinsam in einem Kaufhaus, das andere Mädel bei den Schuhen, Barbara verkauft Schmuck, das Geld ist knapp bis zum geht nicht mehr, die Karriere ist unglaublich fern, also sie versucht auch das, was viele Mädchen versuchen in der Zeit und in der Stadt, sich irgendwie so einen zahlenden Mäzen zu angeln, so einen alten Typ.
Zahlender Mäzen.
Naja, so ein Gönner, der irgendwie das Talent sieht, aber eigentlich nur irgendwie will und das ist, aber Barbara ist nicht so ein Typ, die ist so ganz frei, die ist ganz offen, die will arbeiten, die will sich nicht an den Typen hängen und sie will niemanden, der sie aushält.
Sie hatte die Nase voll. Sie würde nach Hause fahren und einen Mann heiraten, der Teppichläden besaß. Sie würde seine Kinder bekommen und er würde mit anderen Frauen in Nachtclubs gehen und sie würde alt werden und sterben und hoffen, dass sie im nächsten Leben mehr Glück hatte. Auf dem Weg aus dem Talk of the Town traf sie Brian. Beinahe hätte sie ihn umgerannt, als sie die Treppe hinauf zum Ausgang ging. Er sagte guten Abend und sie sagte, er solle sie in Ruhe lassen und er wirkte verdattert. »Sie erinnern sich nicht an mich, oder?« »Nein«, sagte sie und war auch froh darum. Er war es eindeutig nicht wert, dass man sich an ihn erinnerte. Er sah zwar einigermaßen gut aus und trug einen offenbar sehr teuren Anzug, aber er war sogar noch älter als Valentine Laws. Nichts an ihm war vertrauenerweckend. »Wir haben uns bei der Premiere dieses Arthur Askey-Films kennengelernt, in dem Sie mitgespielt haben. Oh, ich habe noch nie in einem Film mitgespielt. Oh«, sagte er, »tut mir leid. Dann sind Sie wohl gar nicht Sabrina.« »Nein, verdammt, ich bin nicht die verdammte Sabrina. Die verdammte Sabrina ist verdammt nochmal 10 Jahre älter als ich. Und ja, wir kommen aus derselben Stadt. Und ja, sie hat einen großen Busen. Aber wenn einer von euch Typen eine Frau mal oberhalb des Halses angucken würde, dann könntet ihr uns vielleicht auch auseinanderhalten.« Er kicherte. »Es tut mir wirklich leid«, sagte er. »Ich bin froh, dass Sie nicht Sie sind.« »Es war kein besonders guter Film und sie hat miserabel gespielt. Wo wollen Sie eigentlich hin? Nach Hause?« »Sie können jetzt noch nicht nach Hause gehen. Matt Monroe hat ja noch nicht mal angefangen.« »Warum kann ich nicht nach Hause gehen?« »Weil Sie bleiben und etwas trinken sollten. Ich möchte alles über Sie wissen.«
»Ich möchte alles über Sie wissen. Das klingt nach dem wunderbaren Geräusch, das du gerade gemacht hast, Lydia.
Ja.
Mach nochmal.«
Na, wir wissen alle, was das bedeutet und Barbara ist natürlich total skeptisch. Da wird sie von so einem alten Herrn, der über 60 ist, angesprochen. Der will mit ihr was trinken gehen und macht einen so auf, ich bring dich groß raus. Er überzeugt sie aber, dieser Brian. Er stellt ihr seine Ehefrau vor, die auch ganz nett ist. Und es stellt sich heraus, dass dieser Brian ein Agent ist.
Zwar für Models eher, nicht für Schauspielerinnen, aber er sieht halt diese Schönheit, diese Direktheit, ist begeistert von ihrer großen Klappe und auch von ihrer Aufrichtigkeit und möchte sie kennenlernen. Am nächsten Tag lädt er sie ein ins Büro, sie meldet sich krank im Kaufhaus und dann möchte er, dass er, sie ist zwar noch in der Probezeit oder sie ist gerade durch die Probezeit durch, er möchte, dass sie sofort kündigt. Er will ihr einen Monat lang das Geld, was ihr dann fehlt, zahlen, weil er glaubt an dieses Talent und er will sie wirklich groß rausbringen, als Model zu war, aber sie bekniet ihn so lange und bearbeitet ihn so lange, dass er sie auch zuvor sprechen lässt. So, ne?
Klingt gut, wie eine gute Geschichte. Wie ist das als Hörbuch umgesetzt?
Also die Geschichte wird erzählt, wir sind immer dabei, begleitend. Also Barbara tut dies, Barbara denkt das, Barbara sagt jenes. Sehr, wie soll ich sagen, es ist liebevoll geschrieben, liebevoll erzählt. Es ist weich, also es ist nicht richtig aufregend. Für meinen Dafürhalten zu weich. Es sind 10 Stunden und 37 Minuten. Und die waren für mich bisweilen eine harte Geduldsprobe. Denn ich meine, es ist schon schön zu sehen, wie sich eine Frau durchbeißt, wie sie ganz furchtbare Vorstellungsgespräche hat und mit ganz seltsamen Männern da hockt, die in ihr eher ein Busentalent sehen und darauf hingewiesen werden müssen, gucken Sie doch mal 10 Zentimeter höher oder 20, da ist mein Gesicht, und reden Sie mit dem. Das hat schon Biss, aber auf 10 Stunden verteilt, das ist anstrengend. Ich fand manchmal die Nebenfiguren viel spannender, so gescheiterte, verlassene, verlebte, verliebte Personen tauchen da auf, auch Homosexuelle, die das in der Zeit ja noch gar nicht sagen dürfen, so aus der Kunstszene und so weiter und so fort, fand ich manchmal viel spannender, die hauten aber so schnell wieder ab und wir waren dann wieder bei Barbara und es ist mir alles zu langatmig gewesen. Also ich würde mal sagen, dieses Hörbuch ist eine nette Unterhaltung. Und nehmen Sie es mir nicht übel, aber bei dem werden Sie perfekt einschlafen, wenn Sie das vorhaben.
Miss Blackpool von Nick Hornby, die ungekürzte Lesung von Tobias Meissner, ist erschienen als eine MP3-CD mit der Laufzeit von gut zum Einschlafenden 10 Stunden und 37 Minuten im Hörverlag. Kosten 19,99 Euro oder als Hörbuch-Download 12,99 Euro. Über das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, sobald sich hier ausgepiepst hat, habe ich den coolen Slogan aufgeschnappt. Christiane F. on Champagne. Ein Berlin-Roman. Mittags KDW, abends Panorama-Bar. Irre gucken, runtergekommen, wirken und normal und akzeptiert sein. Was ist das für ein Buch?
Also es heißt Giraffen, ist von Anne Philippi. Eine Journalistin und Jet-Set-Reporterin, soweit ich weiß, ihr erster Roman, berichtet momentan aus Berlin und Los Angeles von den Reichen und Schönen und das schon auch seit geraumer Zeit. Und ich will bloß mal ein Bild aufbauen. Strumpfhosen mit riesen Löchern drin, verfilzter Dutt, der als cool gilt und Lippenstiftspuren, die neben den Lippen kleben. Ne? Das können ja, gerade wenn ich jetzt mal mir eine Frau ansehe, die so rumläuft, kann ich auf der einen Seite denken, oh, ist die cool. Das ist der Neue oder das ist der Schick der Großstadt oder die ist halt einfach schlicht desinteressiert an ihrem Äußeren oder weiß es nicht, dass sie so aussieht, weil sie einfach zu besoffen ist, ne, und zu viel Substanzen zu sich genommen hat.
Ja. Substanzen, das sind die Hauptfiguren oder das ist die Hauptfigur von dem Roman?
Ja, es geht um so eine Frau, die heißt Eva und die stürzt ab, aber nicht allein, sondern in einer Art Co-Abhängigkeit oder sie ist selber auch abhängig, aber sie stürzt ab mit ihrem Mann, Henry. Und das sind die Teilnehmer einer Beziehung, die sind aber nicht einfach nur Mann und Frau, sondern da ist eben dann auch noch eine namens- und gesichtslose Partyszene und die ist sehr mächtig in dieser Beziehung. Dann die Stadt Berlin, die irgendwie nie schläft und immer laut ist und immer leuchtet und durch die man immer streifen kann und immer etwas sehen kann und immer Menschen sehen kann. Und das stärkste Glied in dieser Beziehung ist die Sucht. Eva und Henry sind abhängig vom Alkohol. Beide nehmen auch regelmäßig Kokain und irgendwelches anderes Zeug. MDMA, muss ich gestehen, kannte ich nicht. Und
MDMA? Kenne ich Lydia, nicht. Lydia, das ist das Zeug, was du dir sonst immer reinfasst.
Ja, genau. Jedenfalls soll das irgendwie weicher sein, aber abhängig ist abhängig. Eva ist 36, also nicht irgendwie 21 oder so. Wir reden hier über eine Frau, ne? Also eine richtige Frau, also eine Erwachsene, also eine gelebte Frau. Also eine Frau, die gelebt hat schon 36 Jahre, immerhin. Und Wie alt Henry ist, weiß ich nicht. Ich schätze ihn aber nicht wesentlich älter. Er hat Geld und viele Freunde. Sie hat ein paar Cent auf dem Konto und eben Henry. Und außerdem hat sie noch einen ansehnlichen Hintern, viele enge, heiße Kleider und das Privileg, auf dem Beifahrersitz des Ferraris zu sitzen, den ihr Freund fährt, auch wenn er überhaupt nicht nüchtern ist. Und die gackern dann immer künstlich. Sie lieben es zu lästern über die anderen, über die, die nichts haben oder die, die ganz viel haben, aber irgendwie trotzdem blöd dabei aussehen und merken dabei gar nicht, wie tief sie selber schon im Elend stecken. Also ein bemitleidenswertes Paar ist das. Und also wer ein bisschen Gehirn hat, der will das eigentlich nicht wissen, was die erleben. So, das ist eine totale Qual, denen beim Abstürzen zuzusehen. Und doch konnte ich nicht aufhören, weiterzulesen.
Wieso war es eine Qual?
Weil es das gibt. Also weil Menschen so sein können, so grausam zu sich selbst, zu ihren Körpern, zu ihrem, das, was sie eigentlich waren und sein wollten. Also ich kann es gar nicht genau benennen. Die belügen sich von vorne bis hinten, sind verblendet, sie sind halt und gewissenslos. Also das kann eins sein, man kann mal haltlos sein oder auch gewissenlos. Man kann mal skrupellos sein und auch blöd oder bedauernswert. Die sind aber alles gleichzeitig, weißt du? Eva wäre eine Frau, würde ich ihr begegnen, mit der ich nichts zu erzählen hätte. Also die mir nichts vormachen könnte, die nichts verstanden hat, sich selbst und ihren Körper nicht kennt. Die kein Gefühl für Scham hat, kein Gefühl für Würde. Ich wäre wütend auf sie, wenn ich ihr begegnen würde.
Ich weiß, warum du wütend bist. Die würde ja keine Drogen abgeben.
Wahrscheinlich. Wobei, ich sag ja nicht, dass Alkohol schlecht ist oder dass man nicht irgendwas nehmen soll, wenn man meint, dass es einem gut tut. Aber die nehmen das immer. Immer. Die können nicht ohne. Die stinken, die riechen, die wanken, die regen Stuss bis zum geht nicht mehr. Und ich war beim Lesen total wütend auf Eva, weil es ist nicht schlimm, nicht zu wissen, was man will, ja. Es ist aber schlimm, sich einreden zu lassen von anderen, was man will. Und sie findet eben diesen Typen, diesen Henry. Und sie sieht ihre Zukunft an seiner Seite. Sie will leuchten, sie will ewig jung bleiben, immer high sein. Sie will lange feiern, lange ausschlafen, nicht arbeiten gehen. Das sind ihre Lebensziele, ist bedauernswert. Dass das nicht mit einem Fingerschnipsen passiert. Also, dass man nicht einfach so macht und es sei denn, man hat geerbt oder so. Aber einfach so und dann ist man irgendwie die super Frau von irgendeinem super Typen. Das weiß sie. So reflektiert ist sie immerhin. Und sie lässt sich also diese Launen des Kerls gefallen, weil sie haben will, was er hat. Sie gefällt anderen für ihn, sie geht mit ihm, wohin er will, sie trinkt mit ihm, solange er will, obwohl sie schon total müde ist. Er mag es aber nicht, wenn sie müde wird. Sie will, was er will, in jeder Hinsicht. Aber irgendwann, darüber bin ich erleichtert, deswegen konnte ich auch dranbleiben, irgendwann will sie nicht mehr. Nicht mehr 3, 4, 5 Tage hintereinander auf Party und betrunken sein. Ich meine, ihre Haut ist schlecht, sie stinkt nach Rauch, sie schmeckt und riecht nichts mehr, wegen diverser Sachen, irgendwelche Kristalle, die sich aufs Zahnfleisch schmiert und Lines so lang irgendwie wie 2 Kugelschreiber sich in die Nase zieht, ja. Die hat überall am Körper blaue Flecken, drückt darauf rum und weiß nicht oder ignoriert, dass ihr Körper rebelliert. Und nach und nach lerne ich diesen Menschen in diesem kaputten Körper kennen. Erfahre von dem noch gesunden Teil vom bedröhnten Gehirn. Ich erfahre die Geschichte hinter der Geschichte. Evas Vater, nur um 2 Sachen zu nennen. Evas Vater ist oder war Alkoholiker. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber der hat eben auch gesoffen. Sie wuchs in einem winzigen Dorf auf und wollte zu irgendeiner Subkultur dazugehören, zu irgendwas anderem von draußen. Aber sie fand sich dort nicht. Sie erhielt die falschen Ratschläge, folgte den falschen Verlockungen und scheiterte somit auf gewisse Art und Weise an sich selbst. Das zu lesen tut weh und ich habe am Ende gehofft, dass es ihr gut geht.
Das nimmt ja doch einen ziemlich moralisierenden Bogen, ne? Also Vater war auch Alkoholiker. Und
das wird nur ganz kurz erwähnt, muss ich gestehen. Also das erfährt man so im Laufe, wenn man ihr zuhört, ne?
Wie wird das erzählt?
Genau, man hört ihr zu. Es wird aus der Ich-Perspektive erzählt, aus Evas Sicht. Wir lesen, was sie denkt, und sie denkt ziemlich viel dummes Zeug, nachvollziehbar dummes Zeug, aber furchtbar dummes Zeug. Wir spüren, wie der Alkohol sie zerfrisst. Das zu lesen ist furchtbar, aber auch betörend, verstörend. Wir sehen die Gesellschaft, in der sie sich bewegt mit ihren Augen, in der alle irgendwie dabei sein wollen, aber nicht ihre Schwächen preisgeben wollen, in der man so lange gackert, bis einem irgendwie die Augen rauskullern. Wir spüren Evas Neid auf andere. Zum Beispiel ist sie neidisch auf eine Bettlerin, die vor einer Sparkasse einer Bank sitzt und die irgendwie stolzer ist mit ihrer Sonnenbrille, irgendwie nicht mal Danke sagt und die sauberer, also gewaschener ist als Eva, ne? Und sie hat auch eigentlich diesen reichen Freund. Und Anne Philippi, die hatte ein Monster gefunden und so gut beschrieben und erzählt, wie es seine Opfer kriegt, das habe ich schon lange nicht mehr so gelesen. Also ich muss an dieser Stelle aber eine Kritik äußern. Normalerweise achte ich dann nicht so sehr drauf, wenn mal ein Wort falsch geschrieben ist oder ein Wort fehlt. Hier hat das Lektorat ein bisschen geschlampt. Also ich hoffe auf die zweite korrigierte Auflage, sollte aber nicht davon abhalten, das Buch zu kaufen, weil je mehr gekauft werden, desto schneller kommen wir zur zweiten Auflage.
Giraffen von Anne Philippi ist erschienen bei Rogner und Bernhard. 210 Seiten kosten 19,95 Euro. Angeblich gibt es eine limitierte Ausgabe, der eine kulilange Linie Kokain beiliegt. Die gibt es auf Anfrage bei Lydia Herbst.
Natürlich.
Ein Land verstehen, in dem man Menschen dort Kindheitsgeschichten erzählen lässt. Der Fotograf Ali Ganshi hat den Versuch gemacht. Er bat israelische Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, politische Aktivisten um eine Kindheitserinnerung. Herausgekommen ist ein höchst facettenreiches Buch, ein Porträt Israels jenseits der permanenten negativen Berichterstattung. Über Idee und Umsetzung seines außergewöhnlichen Projektes spricht Ali Ganshi jetzt live mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Guten Abend, Ali Ganshi.
Guten Abend.
Guten Abend.
Wie kommen Sie, 1969 in Teheran geboren, seit langem in Deutschland lebend, dazu, sich ausgerechnet mit Israel auseinanderzusetzen?
Tja, Israel war halt schon immer ein Thema für mich, ist eigentlich ein Thema für jeden. Das Grundrauschen Israel hört man ja immer und überall. Man beschäftigt sich damit oder nicht. Auf jeden Fall ist es immer da. Und irgendwann dachte ich, ich fahre einfach mal hin, um zu gucken, was da so wirklich los ist. Ich weiß, was zum Beispiel über mein Land, über den Iran immer in Nachrichten gesprochen wird und weiß, dass das überhaupt nicht stimmt. Und dann dachte ich, ich fahre mal hin, schau mir das an.
Ihr Zugang zu Israel ist ja ein ganz besonderer. Sie haben Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Schauspieler und so weiter getroffen, mit ihnen gesprochen und sie dazu aufgefordert, Geschichten aus ihrer Kindheit zu erzählen. Wie kamen Sie auf diese Idee?
Also ich bin ja eigentlich Fotograf und ursprünglich wollte ich ins Land fahren und Autoren fotografieren, da ich auf das Literaturfestival hier in Berlin arbeite und viele Autoren kenne, dachte ich, ich fahre hin. Mache eine Fotoserie, komme wieder. Ich wollte nicht über Politik reden, denn das führt meistens zu nichts. Und kam dann auf die Idee, ich könnte einfach nach Kindheitsgeschichten fragen. In Israel ist alles politisch, also auch Kindheitsgeschichten. Also die meisten haben auch einen Bogen in die heutige Zeit geschlagen und somit ist es dann doch wieder politisch.
Was sind denn für Sie einige Hauptmotive, die in den Geschichten immer wieder auftauchen?
Naja, also es ist oft dieses Entwurzeltsein, dieses obwohl die Leute vielleicht im Land geboren sind, die Juden, die im Land geboren sind, ist der Subtext immer so diese Vertreibung natürlich ihrer Eltern aus eben Europa nach dem Holocaust oder eben dann nach der Gründung Israels aus den arabischen Ländern oder Iran. Das spielt schon immer eine Rolle bei den Juden. Bei den Arabern hat man, bei den arabischen Israelis, das gibt ja 20% arabische Israelis, hat man natürlich immer diesen, auch den Subtext der Vertreibung nur in die andere Richtung, nämlich dass, als das Land gegründet wurde, um die 700.000 Araber ja vertrieben wurden aus dem Land. Und die übergeblieben sind, haben halt damit zu kämpfen, Staatsangehörige eines Landes zu sein, das sie eigentlich nicht haben möchte.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Erfahrung, die historische Erfahrung spielt eine besondere Rolle, die Erfahrung des Holocaust, der auch die Generation von Israelis geprägt hat, die ihn gar nicht mitbekommen haben. Es gibt in einer Geschichte, erzählt jemand, dass er von seiner Mutter, immer wenn er mit einer 5 in Mathe nach Hause gekommen ist, zu hören bekommen hat, und dafür habe ich Auschwitz überlebt. Und das ist wahrscheinlich nicht mal witzig gemeint. Wie sind denn Ihre Gesprächspartner damit umgegangen, dass Sie aus Deutschland kommen?
Es war ganz unterschiedlich. Also die meisten fanden es kurios, dass ich ja nicht nur Deutscher, sondern halt auch Perser bin. Plötzlich bei denen auf der Couch sitze. Es gab Situationen, wo die ihre Freunde angerufen haben, während ich da saß. Meinten, du musst vorbeikommen und dir das angucken, wer hier sitzt. Ja, das war wie im Zoo so ein bisschen manchmal. Nein, die meisten waren sehr freundlich. Wie gesagt, ich denke, auf dieser persönlichen Ebene ist es immer sehr entspannt. Wenn man eben weitergereicht wird, Freund von Freund, dann ist es überhaupt kein Problem. Aber ich wollte eben auch rechtsgerichtete Religiöse und so treffen. Und wenn ich die angerufen habe, habe ich mir oft eine schroffe Abfuhr aus verschiedensten Gründen geholt. Ne? Zum Beispiel gibt es diesen einen Rechtsanwalt, Joram Schäftel, der den KZ-Aufseher Demjanjuk in den 80er Jahren in Israel verteidigt hat. Und dieser Schäftl schrie mich am Telefon an, was mir denn einfiele, ihn überhaupt als Deutscher anzurufen. Ja? Das war natürlich sehr merkwürdig. Ne? Andere haben mir dann haben sich entschuldigt, dass sie nicht daran teilnehmen wollen, weil sie eben den Holocaust miterlebt hatten oder eben und deswegen nicht in einem Projekt teilnehmen wollen, was irgendwie irgendwas mit Deutschland zu tun hatte. Ja. Dann gab es wiederum Araber, die nicht mit Juden in einem Buch sein wollten. Also es gab alle möglichen Arten. Ja.
In Ihrem Buch ist es so, dass wir dort den Titel der Geschichte haben, den Namen des Protagonisten, des Erzählers und die Geschichte, die persönliche Geschichte. Auf weitere Informationen haben Sie verzichtet. Warum?
Naja, erstmal dachte ich, also man kann die Biografien ja am Ende des Buches lesen, aber wenn man in die Geschichte einsteigt, dann wollte ich eigentlich, dass der Leser so unvoreingenommen wie möglich darauf zugeht, auf diese Geschichte. Denn anhand der Namen kann man ja oft nicht mal sagen, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau, wie alt ist diese Person? Und jede Geschichte fängt dann sozusagen bei Null an.
Finde ich gut.
Ja. Ja, also ich finde, beim Lesen entsteht dann wirklich der Eindruck eines großen Panoramas. Man ist immer wieder überrascht. Man weiß nicht, wie alt derjenige ist. Das ergibt sich dann aus den Geschichten. Aber so kommt wirklich ein sehr facettenreiches Bild zustande. Also Glückwunsch zu dieser Idee. Das Buch ist durchzogen von Fotos. Sie haben ja gesagt, Sie sind Fotograf. Und diese Fotos zeigen Graffitis und Wahlplakate. Warum denn diese Motive statt die Porträts zum Beispiel Ihrer Gesprächspartner?
Ich dachte, ich habe ja nur mit Intellektuellen gesprochen und ich wollte eigentlich die Stimme der Straße auffangen irgendwie. Und das habe ich, glaube ich, durch diese Texte, Bilder, Überschreibungen an diesen Mauern versucht zu machen und auch damit so gezeigt. Ja.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie nach Israel reisen mussten, um zu sehen, wie es da wirklich ist, wie die Stimmung ist und ob das sich unterscheidet von dem, was man hier so in den Nachrichten hört und liest und sieht. Was hat sich denn verändert für Sie? Also hat Israel jetzt ein anderes Bild? Klingt es anders? Absolut. Was ist anders?
Also erstmal ist es ein tolles Land. Zweitens hat man immer den Eindruck gehabt, oder hatte ich immer den Eindruck gehabt, Israel ist ein Teil Europas. Ja, die spielen irgendwie bei der EM mit, die sind beim European Song Contest dabei. Und als ich da hingefahren bin, habe ich gemerkt, wir sind mitten im Orient. Die Leute, selbst die europäischen Juden, sind im Laufe der Zeit zu Orientalen geworden. Es ist ein sehr warmherziges Land. Du kannst nicht in den Bus einsteigen, ohne nach einer halbstündigen Fahrt zwei neue Freunde zu haben und zum Essen eingeladen worden zu sein. Also es ist ein tolles Land, aber ich bin ja mit einer ziemlich eindimensionalen Meinung dahin gefahren. Und was in diesen Jahren passiert ist, ich verstehe das Land, je öfter ich hinfahre, immer weniger.
Was heißt das?
Das heißt, auf jede Frage, die einem gestellt wird zu diesem Land, gibt es 1000 Antworten. Ja?
Ein Buch mit zwar nicht 1000, aber vielen Geschichten. Mein Israel, Juden und Palästinenser erzählen. Die Geschichten wurden übersetzt von Mirjam Pressler und Eldad Stobetzki. Der von Aliganci herausgegebene Band ist im Surkamp Verlag erschienen. 158 Seiten, kosten 15 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Aliganci.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Thomas Böhm und Lydia Herms.
Herzlich willkommen zum literarischen Äquivalent zu einem Pendelverkehr.
Was? Ja. Es wird prekär.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Sie wollen gute Kunst machen und weltberühmt werden. Doch immer wieder kommen Johnny und Jean, den beiden Kunststudenten, was dazwischen. Das Leben, die Kunsttheorie, der Markt, die Liebe. In vielen kleinen Episoden erzählt Theresa Preauer in ihrem Roman Johnny und Jean die Geschichte einer Freundschaft, die auch eine künstlerische Rivalität ist. Der Schriftsteller David Wagner hat das Buch gelesen und spricht jetzt darüber auf Radio 1 mit den Literaturagenten.
Guten Abend, David Wagner.
Hallo.
Ein titelgebendes Paar, das verspricht immer schon Spannung seit Cäsar und Kleopatra, Max und Moritz, Romeo und Julia. Wie ist das Verhältnis von Johnny und Jean in dem Roman von Theresa Preauer?
Ja, Johnny und Jean, das ist ein Künstlerroman, ein Roman über werdende Künstler und über die Schwierigkeit, Künstler zu werden, ja. Es ist eigentlich ein Roman über Freundschaft und über den Traum von Freundschaft. Denn über weite Strecken des Buches versucht Johnny der Freund von Jean zu werden. Mhm. Und Jean ist die Lichtgestalt, die immer ein paar Schritte weiter ist schon. Die malt schon Bilder, er malt, er hat Ausstellungen, er hat eine Galeristin. Er darf eines Tages das Akt zeichnen. Leiten, da ist Johnny, der sich seinen Namen eigentlich auch gibt, um Jean sagen, ähnlich zu werden.
Ich wollte gerade sagen, die beiden heißen ja gar nicht.
Die heißen gar nicht. So, das ist der erste Punkt des Kunststückes, dass sie sich diese Namen geben. Und das macht der Erzähler in diesem Buch ja auf eine ganz interessante Weise. Ich sage jetzt der Erzähler, es ist ein Ich, das erzählt, also Johnny erzählt. Wir haben aber eine weibliche Autorin, ja, die dieses männliche Ich erzählen lässt. Und das finde ich ist schon mal eine sehr, sehr schöne Konstruktion. Sie macht das, die Autorin macht das durch diese Figur auf eine ganz, ganz traumhafte, zauberhafte Art, die mir eigentlich, als ich das gelesen habe, immer so wie hingetropft, hinskizziert vorkommt. Ja? Mhm. Es ist so ein tröpfelndes, skizzierendes, tanzendes Erzählen. Also wir lesen hier keinen realistischen Roman. Ja?
Wir erfahren was über dieses Verhältnis von Johnny und Jean, die beide halt Kunststudenten sind. Wir erfahren darüber auch viel übers Kunstmilieu.
Ja, wir haben ja eigentlich einen Artschool-Roman. Ja? Also es gibt ja die Artschool-Bands und hier haben wir jetzt den Roman über werdende Künstler. Also die ganzen Schwierigkeiten, die sich da ergeben. Also der Moment der Mappenabgabe, dann sind sie aufgenommen. Aber ja, jetzt haben sie das Wichtigste geschafft. Aber ja, jetzt muss irgendwoher die Kunst kommen. Und Johnny hat das Problem natürlich des weißen Blattes. Er weiß erst gar nicht mal, was er machen soll. Und sitzt da lange davor. Dann gibt es herrliche Episoden, wie er dann einfach Material kauft. Ja. Dann beginnt das Zeichnen. Und was zeichnet er über die Zeit hinweg? Er zeichnet vor allen Dingen Fische. Ja.
Immer wieder Fische.
Fische werden sein Thema.
Symbolträchtige Fische, wie es an einer Stelle heißt.
Ja.
Du lachst dabei. Man muss sagen, das Buch ist unglaublich komisch.
Es ist super komisch. Es hat ja so eine Episodenstruktur auch. Ja. Und ziemlich oft enden die Episoden auch mit Pointen. Also einmal ist die Rede zum Beispiel, der Vater sei ein sehr riesiger Zwerg gewesen. Aber ein riesiger Zwerg. Ist das überhaupt noch ein Zwerg? Oder so. Das sind so Halbpointen, die oft diese Abschnitte abschließen. Dann haben wir oft kleine Rückblicke in so eine mythische Dorfkindheit. Manchmal ist die Rede von der Schwester von Johnny, ja. Dann, aber ansonsten ist es eigentlich, ja, ist ein wahnsinniger, ich will nicht sagen Sprachwitz, aber es ist eine sehr bewusste Sprache, die immer ganz genau weiß, was sie macht. Und es ist sehr schlank, das Buch, bei allem, ja. Und, also das ist, wofür ich die Autorin wirklich bewundere, weil das da ist kein Gramm Fett zu viel. Ja.
Die beiden wollen einen Platz in der Kunstwelt finden. Die beiden sind jung, sie wollen eben auch darüber einen Platz im Leben finden.
Ja, ja.
Das ist ja eine alte Frage, wie bringt man Kunst und Leben zueinander ins Verhältnis? Wie sind die miteinander vereinbar? Welche Antwort gibt der Roman darauf?
Erstmal, dass es ein schwieriger Weg ist, in die Kunst hineinzufinden und Künstler zu werden. Und dass vielleicht die Lichtgestalt, ich will nicht verraten, wie der Roman ausgeht, das kann man nicht sagen, aber also der vermeintlich den größten Erfolg hat, erstmal der verschwindet vielleicht, der hat vielleicht keinen. Und es treten verschiedene Künstler auf.
Ja. Aus der Kunstgeschichte.
Ja, Lukas Cranach der Ältere oder der Jüngere, ist immer die Diskussion. Dann oft eine Kunsttheoretikerin tritt auf, dann Duchamp tritt auf, erzählt etwas. Also das ist immer so halb hingeträumt. Und auf jeden Fall, dieser eine Satz, der mir so gefallen hat, war, dass man, sie sagt dann so beiläufig, von der Analyse der Bilder kann man auf jeden Fall auch was fürs Leben lernen. Ja, weil also so in gewisser Weise ist... wird das Leben hier wie ein Bild analysiert, ja? Weil immer die Vergleiche aus der Kunstgeschichte sind immer da, wie etwas ist und wie etwas gemacht wird. Also, ja.
Theresa Präauer ist ja selbst Autorin und Malerin. Merkt man ihrem Buch an, dass sie eine Doppelbegabung ist?
Ganz banal, sie weiß, wovon sie erzählt. Und sie hat ja selbst an einer Kunstakademie studiert. Also da, das ist immer gut, wenn man weiß, wovon man spricht, ja. Und sie kann dieses Milieu in dem Malsaal, also sie macht da sehr schöne Bilder auch von diesen verschiedenen Künstlertypen dann, ja. Also jeder, wie er versucht, für sich ein Stück Kunst zu finden, ja. Und natürlich immer raunen dann die Granden im Hintergrund, ja, das war ja alles schon da und so, ja. Stilistisch finde ich das natürlich schon interessant, weil das habe ich eben so gesagt, also dass ich, dass das wie dahin hingetropft. Also ganz am Anfang ist die Rede von Drip Painting, ja. Mhm. Und das ging mir eigentlich nicht aus dem Kopf, weil die Sätze sind auch so,
also
so
Bilder,
ganz zart.
Die sozusagen aus einzelnen Tropfen bestehen.
Genau, aus einzelnen Tropfen hin und ja, und oft offen skizziert. Also der Text hat immer so eine sehr schöne Offenheit, die immer einen noch größeren Raum baut, ja. Und das finde ich gut.
David Wagner empfiehlt Theresa Präauer, Johnny und Jean. Das Buch ist erschienen im Wallstein Verlag, 208 Seiten, kosten 20 Euro. David Wagner ist übrigens mit dieser Empfehlung nicht allein. Das Buch ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank, David Wagner.
Ja, Sie haben es definitiv gemerkt, das war ein kleiner Ausflug mit der hauseigenen Radio 1 Zeitmaschine ins portable Studio. Oh, hier läuft noch was. Ins portable Studio auf der Leipziger Buchmesse Mitte März. Verzeihen Sie es uns.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ohne Schatten kein Licht, ohne Schmutz keine Sauberkeit, ohne Abwässersystem keine Zivilisation und ohne Stoffwechsel kein Leben. Anhand unserer Ausscheidungen erlernen wir die Grammatik des Ekels, der Hygiene, des Wohlgeruchs und der sprachlichen Tabus. Da Radio 1 sich der literarischen Volksbildung verpflichtet fühlt, haben wir diese Woche ein Buch ausgesetzt, das all das vorführt. Es heißt »Der liebste Ort auf Erden« und enthält so der Untertitel Klogeschichten von Bertolt Brecht bis Goethe, von Josef Roth bis Adalbert von Chamisso. Und gefunden hat dieses Buch offensichtlich niemand.
Es hat niemand angerufen, wobei jetzt ruft jemand an.
Jetzt
muss ich mal rangehen. Moment. Guten Tag, wer ist denn da? Das Telefon klingelt. Haben Sie es gefunden?
Also meine Frau hat es gefunden, weil das war in dem Frauenklo bei den
öffentlichen den Toiletten.
Und meine Frau musste heute singen gehen. Deswegen haben wir gesagt, ruf an heute Abend. Also das Buch habe ich gefunden. Ja.
Okay. Das ist sehr toll. Da steht ja drin, dass Sie um 19 Uhr anrufen sollen. Jetzt ist es 19:20 Uhr.
Ja, es tut mir leid, aber ich dachte, oh, es ist zu spät. Aber
Nein, perfekt.
Radio angemacht. Wegen dieser Zeitumstellung ist man ein bisschen durcheinander.
Wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie uns noch die Parole, die in dem Buch drin steht.
Ode an das Klopapier.
Er hat es, oder sie hat es wirklich gefunden.
Sie
okay.
Das, genau.
Wir sind erleichtert, wie schön. Haben Sie schon mal reingeguckt?
Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt, aber also gelesen noch nicht, ja. Also noch nicht ganz.
Wir wollten gerade sagen, es traut sich niemand anzurufen, weil dieses Thema Klogeschichten und so weiter ist natürlich so ein bisschen tabu bedeckt. Wir hatten vor kurzem ein Buch hier vorgestellt von Alexander von Schönburg, der hat den guten Rat gegeben, nie über Verdauung zu sprechen. Deswegen hatten wir befürchtet, es ruft keiner an. Naja.
Doch, also es gehört zum Leben. Also ich habe keine Anekdote zum Thema, aber
ach so.
Ja.
Okay. Ja, was sind denn so für Geschichten drin, Thomas?
Es sind, also das Thema wird weit eingekreist, aber es ist, wenn Sie dann reingucken, werden Sie Unterschiedlichstes entdecken. Also dieser Themenkreis Toilette ist natürlich erstmal Begegnung mit dem Existenziellen, aber die Bildlichkeit dient auch dazu, zum Beispiel idealisierten Vorstellungen des Menschen, zu unterlaufen. Zum Beispiel gibt es Ernst Jandl, der den Mensch in einem Gedicht als Scheißmaschine bezeichnet. Mhm. Es gibt Texte, in denen es deftige Beleidigungen gibt, zum Beispiel von Günter Eich, der über seine Kritiker sagt, sie besprechen Fürze von gestern und Fürze von heute und ihr Entdeckerglück bestünde darin, Fürze von morgen zu finden. Es gibt natürlich auch perverse Grausamkeiten in einem Romanauszug von Hertha Müller, in dem beschrieben wird, wie die Menschen in einem Gefangenentransport der Russen gemeinsam ihre Notdurft verrichten müssen. Also, wie gesagt, ein breites Themenfeld, Begegnung mit dem Existenziellen, mit den gesellschaftlichen Umständen, in denen Menschlichkeit, Kreatürlichkeit zugelassen wird. Ralf Schock, der Herausgeber des Buches, schreibt im Nachwort, man mag das Thema dieser Anthologie im wahrsten Sinne des Wortes anrüchig finden, doch die Qualität entscheidet nicht das Sujet, sondern der Text. Sagen Sie, wenn Sie mal eine Anthologie rausgeben würden, worüber würden die denn lauten können? Worüber würden Sie gerne Texte sammeln?
Über Musik, muss ich zugeben. Also das hat mit dem Thema Klogeschichten nichts zu tun, aber auf jeden Fall über Musik und vielleicht über Musikinstrumenten. In genauen elektronische Musikinstrument, die Geschichte muss elektronische Musikinstrument, aber wir sind weit vom Thema jetzt.
Ja, ist aber schön. Sagen Sie, ich weiß Ihren Namen gar nicht, wie dürfen wir Sie nennen?
Emanuelle.
Emanuel, was lesen Sie denn? Also Sie haben ein Herz für elektronische Musik, aber was lesen Sie denn gerade so, also literarisch? Was?
Jetzt gerade habe ich, das war, man hört das vielleicht ein bisschen, das ist ein leichter Akzent, ich bin Französisch, ich habe das Buch von Houellebecq gelesen, Soumission.
Ah, okay. Ah.
Ja.
Was heißt ein? Sie haben eine Melodie, eine fantastische Melodie in der Stimme, Emanuel. Wir sind begeistert.
Emanuel, Sie werden, oder Ihre Frau, Sie können sich's teilen, also Sie haben angerufen, die Frau hat's gefunden. Sie werden von uns noch mehr Bücher kriegen. Sie müssen sich also nicht streiten. Sie können quasi immer, die eine liest das und Sie lesen das. Sie bekommen von uns ein dickes Buchpaket. In diesem Paket wird der Favorit der Woche sein. Und zwar analog ist das neue Bio von André Wilkens. Außerdem Johnny und John von, wie heißt der?
Theresa Preauer.
Dann noch die Hörprobe, Nick Hornby, vielleicht was zum Einschlafen, Miss Blackpool und dann noch etwas nach Ihrem Geschmack. Sie können sich jetzt quasi ein Genre irgendwie wünschen. Vielleicht finden wir da was in unseren dicken Schränken.
Ja.
Was könnte Ihnen gefallen?
Jetzt muss ich an meine Frau denken, dann ich hab das Buch nicht gefunden, aber für Sie ein Polizeibuch, so auf jeden Fall.
Etwas Spannendes.
Krimi.
Etwas Spannendes, ein Krimi, genau.
Okay, haben wir.
Emanuel, ich habe eine große Bitte, weil das so überraschend kam.
Mhm.
Rufen Sie doch bitte jetzt, wenn die Musik läuft, nochmal an, damit ich Ihre Adresse aufnehmen kann.
Okay.
Ja? Alles klar.
Also ich muss nochmal anrufen.
Nein, ich mach's anders. Wir rufen zurück. Wir rufen Sie zurück. Ist jetzt egal. Bleiben Sie nicht dran. Wir rufen Sie gleich zurück, Emanuel.
Okay,
ich habe Ihre Nummer hier. Im System sieht man die. Wir rufen Sie zurück. Okay?
Super.
Danke für den Anruf und liebe Grüße an die Frau dann.
Ja. Okay,
tschüss.
Sie wird sich freuen.
Okay. Tschüss.
Bis gleich. Tschüss.
Well, that's the thing when... the book will be translated. It was translated in French and German and Czech and Spanish and soon in Italian and Slovenian, Croatian, and also Serbian is coming up as well, a Serbian edition. I really didn't expect it. I wrote it with a Serbian and Croatian audience in mind, like people from former Yugoslav republics. It just happened that Random House was interested and that I signed the contract with them, and they did a great job selling the book to other publishers in different countries. And it's very odd for me that so many people will read it. I don't have a problem with so many people reading my personal story because I really believe that the story of my family kind of parallels the stories of many different people, many different ethnic groups, and I think that there's a lesson to be learned there that is kind of universal, not just confined to one family per se.
Die Künstlerin Nina Bunjevac über das internationale Interesse an ihrem neuen Buch, dem Comic Vaterland, im März im Avant Verlag erschienen und bereits in viele Sprachen übersetzt, unter anderem, wie eben gehört, ins Französische, also eben haben wir es auf Englisch gehört, aber wie sie sagt, ins Französische übersetzt, ins Italienische, ins Kroatische, bald auch ins Serbische. Und ursprünglich hatte sie Leser aus Kroatien und Serbien, also aus den ehemals jugoslawischen Staaten, vor Augen und ist selbst sehr überrascht davon, dass die Geschichte ihrer Familie auch anderswo auf derart reges Interesse stößt. Die Lizenzen werden verkauft, es wird gelesen, sie bekommt Feedback und sie vermutet, das liegt wohl daran oder sie weiß, dass daran liegt, dass das zwar ihre ganz eigene, persönliche, individuelle Geschichte ist, aber dass es da Parallelen zu anderen Familiengeschichten gibt, dass es so oder so ähnlich auch von anderen erlebt und erzählt wird.
Auf dem Cover sieht man einen Mann mittleren Alters, sieht aus wie ein Passfoto, das so im Sozialismus entstanden ist in den 70er Jahren.
Ja.
Das ist wohl der Vater von Nina Bunjevac. Was weißt du über ihn?
Also ich weiß das, was Nina erzählt in diesem Buch, denn richtig, das ist ihr Vater, Peter Bunjevac, und sie gibt alles preis, was sie weiß, was sie wiederum erzählt bekommen hat. Also sie hat mit ihrer Mutter gesprochen, sie hat mit weiteren Verwandten gesprochen, sie hat sogar frühere Wegbegleiter ihres Vaters gesprochen, und das ist brisant, denn Peter Bunyewatz starb am 28. August 1977 in einer Garage im kanadischen Toronto. Eine Bombe explodierte, eine Bombe, an der er selbst gebastelt hat, denn Peter Bunyewatz war ein serbischer Nationalist und ein Terrorist, der in sogenannten Sabotageeinheiten, die aus drei Männern bestehen, Anschläge in ganz Nordamerika, also in Kanada und in den USA verübt hat und deren Ziel war, der Sturz des kommunistischen jugoslawischen Diktators Josip Broz Tito. Es ist nicht ganz klar, ob der Vater durch einen Unfall starb, also während die da die Bombe gebastelt haben und dann ging was schief, ob es ein Selbstmord war, denn es ging ihm nicht sehr gut. Er war allein, die Familie war weg und er hatte bereits einen Selbstmordversuch hinter sich. Er hat sich die Pulsadern aufgeschnitten, aber überlebt. Oder ob er ermordet wurde, das ist ihm nicht bekannt, denn ihm waren Agenten auf den Fersen, vornehmlich kroatische Agenten. Und damals war Nina aber keine 4 Jahre alt. Die hat das nicht miterlebt und sie lebte auch zu dem Zeitpunkt mit ihrer älteren Schwester und mit ihrer Mutter seit 2 Jahren in Jugoslawien bei den Großeltern. Die Mutter hatte nämlich in Kanada gelebt mit ihrem Mann, mit Peter, und Sally heißt die Mutter, und dort kam auch Nina zur Welt. Die hat das aber nicht mehr ausgehalten, dieses geheime Leben, dieses nationalistische Denken. Sie hat ihn dann verlassen, hat die Mädchen mitgenommen, den Sohn Pitey aber musste sie bei ihrem Vater, also bei ihrem Ehemann zurücklassen. Inzwischen leben alle wieder in Kanada, Mutter, die Geschwister und Nina selbst, sind vor den 90er Jahren, bevor die Kriege ausbrachen, wieder zurückgegangen nach Kanada, beziehungsweise Pitey blieb dort. Sie haben sehr spärlichen Kontakt miteinander. Ninas Gedanken aber, ich habe mit ihr gesprochen, Ninas Gedanken, Ninas Herz, die hängen in einem Land fest, das es nicht mehr gibt. Also in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg, vor den Kriegen in den 90ern. Und im Jahr 2010 veröffentlichte sie erstmals einen kleinen Comic, 11 Seiten stark, glaube ich, über ihren Vater, über dessen letzten 3 Stunden im Leben, so wie sie es sich zusammenreimt und vorstellt.
In 2010, I produced an 11-page story, which was kind of a symbolic look at the last 3 hours of my father's life and my rejection of his ideology. And it appeared in the last book of mine, in Heartless. Mm-hmm. And when it was published in Serbia, the story was called August 1977. It drew a lot of attention, attracted a lot of attention. A lot of people wrote about it and reacted to it because in the story I drew the parallel between my father's ideology and the ideology that was prevalent in the 90s in Serbia and responsible for the war and for what's going on, and also drew parallels with present day and a specific ultra-nationalist group called Obraz, which follows pretty much the same ideology. So after the attention that story got, I realized that perhaps I should expand on it and do a bigger story.
Ja, Nina Bunyewatz hat das etwas ausgeführt. Ich fasse ganz kurz zusammen. Also in dieser 11-seitigen Comic-Erzählung bebildert Nina Bunyewatz die Gründe, warum es zu den, oder unter anderem Gründe, warum es zu den Jugoslawienkriegen zwischen 1991 und 1999 kommen konnte. Also einfach Stichwort Nationalismus, eine Ideologie, die zu Kriegen führen kann, die verhärtet, also einfach das Denken verhärtet. Und noch heute sind diese Motive aktuell, erzählt sie auch später mir im Gespräch noch. In manchen Gegenden sei es heute unmöglich, irgendwie zu wohnen, wenn man weltoffen ist, sondern der Eng der Bewohner sowohl in Serbien als auch in Kroatien sei in manchen Orten sehr, sehr eng, fremdenfeindlich. Das bedauert sie sehr, denn sie kennt die Serben und die Kroaten ganz anders, also so als liebevoll und gastfreundlich und offen dem Fremden gegenüber. Zurück zum Buch. Das Interesse an ihrer Geschichte war 2010 so groß, dass sie beschlossen hat, sich an ein konzentriertes, umfassendes Werk zu setzen. Ganz objektiv distanziert, denn sie hat ihren Vater nie gekannt. Sie hat keine Erinnerungen. Sie hat alles sich zusammengesucht und wie ein Puzzle zusammengesetzt.
Ich habe gerade die Seiten vor mir, wo es um die Geschichte geht, Jugoslawiens. Mhm. Das ist sehr beeindruckend illustriert. Überhaupt ist das ganze Buch sieht nach viel Arbeit ja. aus. Die Bilder sind quasi fotorealistisch. Die mhm. Hintergründe sind sehr interessant gearbeitet. Also ich würde sagen, jedes einzelne Bild davon könnte man fast rahmen und als Kunstwerk aufhängen.
Ja, so sehe ich das auch. Also mal, mich erinnern die Handzeichnungen mal an alte Postkarten, ganz detailliert mit kleinen Karos und Pünktchen und Strichen und Flächen und mal auch an Tattoos, ja, an Realistic Tattoos, an Traditional Tattoos, an Dotwork, wem das ein Begriff ist, also Punkt für Punkt ergeben ein Bild. Wenn man weit weggeht, sich vom Kunstwerk von der Seite entfernt, sieht man die Flächen, die Balance zwischen hell und dunkel, weiß und schwarz. Dann wird man doch wieder rangezogen, weil man das Detail sehen will in den Gesichtern, auch schon von dir erwähnt, sie hat mit Fotografien gearbeitet, sie übersetzt in ihre Zeichensprache. Man sieht, man will jeden einzelnen Punkt sehen und kann es auch. Und dann steht man ganz dicht davor und wird fast wahnsinnig und muss wieder zurück. Ist wirklich ein Erlebnis. Und ja, das ist... Das ist ihre Geschichte. Und,
wie lange hat sie daran gearbeitet?
Sie hat also sie hat 16 Stunden am Tag gearbeitet. Sie hatte eine harte Deadline, die sie nicht geschafft hat. Sie musste um Verlängerung bitten. Sie hat für eine Seite 3 bis 4 Tage gebraucht. Und am Ende allerdings des Buchs für die letzten Seiten, da hat sie das in einem Tag geschafft. Allerdings ging da 4 Recherchearbeit voraus. Also ein Großteil der Recherche. Ganz genau weiß ich nie. Sie hat natürlich nebenbei auch noch andere Illustrationen gemacht. Aber 2010, 2011 hat sie angefangen. Und das Buch erschien jetzt 2015 beziehungsweise Ende 2014 in Kanada, aber sie wollte das so detailliert machen, sie wollte so lange an einem Bild arbeiten, weil sie das Bestmögliche rausholen wollte für die Leser und auch für ihren 17 Jahre alten Sohn, der ist ja auch dessen Geschichte, ne? Und durch den Sohn und durch das uns als Betrachter wird diese Geschichte für sie dann auch wieder lebendig.
Well, the work was very difficult because I had a deadline to meet and I finished the book in the record time. I even had to ask for an extension. It took me like a year and a half, which means 16 hours a day of working. So I had to find a systematic approach. My old work was basically always done just with cross-hatching and dots. And but this time I had to think within the overall page design. So when you look at one frame, you cannot be lost in one frame, for example. You have to look at the entire page and how the black and white is balanced throughout the page. For example, at the beginning of the book, some of the pages would take 2-3 days to do. The last chapter was like 1 page a day. I was like a little factory. And yeah, it was very difficult. It took a long time, but it really pays off because I really wanted it to look good. This is something for posterity. This is a book I'm leaving for my son. I want him to say, this is a part of my history and be proud of it. And really, the audience is the readers are the most important component of my work because they will keep the book alive. I've done it. I've done my work, but... This is a sign of respect for the reader. Like, I'm giving you this. I'm not going to give you crap. I'm going to give you something with quality.
Etwas von höchster Qualität. Vaterland von Ninja Bunjewatz, aus dem Englischen von Axel Halling übersetzt, ist erschienen im Avant Verlag. Der Comic hat 149 Seiten und kostet 24,95 €. Eine Fortsetzung dieses Buches über die Geschichte ihrer Geschwister ist übrigens in Arbeit.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Morgen 16.40 Uhr auf Radio 1 die Radio 1 Bücherliste zusammengestellt aus den Empfehlungen und Verkäufen der Qualitätsbuchhandlung in Berlin und Brandenburg. Die Liste wird in dieser Woche angeführt von Gila Lustiger, Die Schuld der anderen, und enthält einige alte Bekannte, zum Beispiel Sibylle Berg, Stefan Thomé, Jochen Distelmeier und T.C. Boyle. Neu eingestiegen auf Platz 7 ist der Roman Moskau Babylon von Owen Matthews. Und den stellt morgen Nachmittag Kurt von Hammerstein von der Buchhandlung Hund Hammerstein vor.
Der nächste Termin, den wir Ihnen ans Herz legen wollen, ist auch schon morgen, allerdings am Abend, also am Montag um 19 Uhr, veranstaltet von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Bundesstiftung Berlin, in der Schumannstraße 8 in Berlin. Und die Veranstaltung und Lesung trägt den Titel Spagat ins Glück, Lesben und Schwule mit Migrationsbiografie. Zu Gast ist die Antidiskriminierungsexpertin Dr. Constanze Ohm. Sie hat im August 2014 ein gleichnamiges Buch herausgebracht, Spagat ins Glück. Das können Sie herunterladen, kostet 9,99 Euro und erschien im Querverlag. Und sie wird über das, was sie darin schrieb, berichten im Gespräch mit dem Kulturaktivisten und Autoren Yannis Plastargias. Moderiert wird das Ganze, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Johanna Hasson. Und es geht darum, wie Lesben und Schwule mit einem Migrationshintergrund damit umgehen, mit ihrer Sexualität innerhalb ihrer Familien, die das oftmals nicht akzeptieren können oder wollen. Die Betroffenen erfahren dabei Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Warum das so ist, wie man dagegen ankommt oder was man für diese Menschen tun kann, das wird dann wahrscheinlich morgen Abend besprochen. Die Veranstaltung fängt um 19 Uhr an und geht bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Immer wenn die Deutschen einen Krieg verloren haben, drucken sie meinen Untertan, sagte Heinrich Mann über das Verhältnis der Deutschen zu seinem Roman Der Untertan. Entworfen 1906, geschrieben 1912, konnte Der Untertan erst 1918 erscheinen, als das Kaiserreich zu Ende war. Die spätere DEFA-Verfilmung machte deutlich, dass die Untertan-Mentalität auch das Dritte Reich ermöglichte. Schriftsteller von Feuchtwanger bis Kästen, von Kantorowicz bis Ludwig Marcuse verehrten Heinrich Mann als großen Stilisten und weit vorausdenkenden politischen Kopf. Er starb 1950 im kalifornischen Santa Monica, kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland, wo er Präsident der Akademie der Künste werden sollte, in Ost-Berlin. Kein wichtiger westdeutscher Politiker würdigte Heinrich Mann, nicht einmal seine Heimatstadt Lübeck. In der Veranstaltungsreihe Lebensbilder des Buchhändlerkellers stellt der Literaturwissenschaftler Jürgen Thom Heinrich Mann, den Humanisten in inhumaner Zeit, vor. Am Dienstag, den 31.03. um 20.30 Uhr im Buchhändlerkeller in der Kamerstraße 1 in Berlin-Charlottenburg. Eintritt 5, ermäßigt 3 Euro.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Seit sich unser Hörer Emanuel vorhin überlegt hat, dass er gerne eine Anthologie zum Thema elektronische Musikinstrumente herausgeben wollte, zerbricht sich Lüder den Kopf darüber, was denn das Thema der von ihr herausgegebenen Anthologie sein soll.
Ja, die Klogeschichten sind ja leider schon weg. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich würde wahrscheinlich Texte und Geschichten und Essays und Anekdoten und was auch immer zum Thema Stift. Also, denn ich liebe den Stift. Ich habe Stifte, zu denen ich auch persönliche Beziehungen aufbaue und sehr traurig bin, sollte ich sie verlieren oder sollten sie ihren Stiftgeist aufgeben. Und ich hätte auch schon zwei Geschichten. Einmal aus meiner Aula in meinem Gymnasium. Da klebt nämlich an der Decke am Holz ein Kuli und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, die ich jetzt nicht erzählen werde. Oder zum Beispiel in dem Roman Ich schlage vor, dass wir uns küssen von Raik Wieland spielt ein Stift auch eine ganz, 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 ganz wichtige Mauergeschichtenrolle.
In dem Roman, von dem du heute erzählt hast, Giraffen, gibt es ja Bleistift, lange Kokslinien.
Das stimmt. Stimmt.
So, ja. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Dann sind hier an dieser Stelle Marion Brasch und Gesa Ufert am Werk. Wenn Sie übrigens, meine Damen und Herren, zu Ostern Bücher verschenken wollen, was wir Ihnen natürlich dringstens ans Herz legen, dann kaufen Sie die bitte nicht im Internet, sondern kaufen die beim Buchhändler Ihrer Wahl. Denn Sie wissen ja, analog ist das neue Bio.